Hallo liebe Fans von Road Wrestling Entertainment und herzlich willkommen. Damit begrüßen euch eure Hosts des Podcasts Ruthless Aggression, wo ihr hier gerade auch einschaltet mit dem Satz, mit dem auch uns damals der Carsten Schäfer begrüßt hatte. Und ja, wir sind mal wieder für euch mit einer neuen Folge am Start. Wir freuen uns da wieder sehr darauf. Ich würde jetzt einfach mal wieder weitermachen, indem ich wieder vorstelle, Hosts, ich der Ray und mein geschätzter Kollege, der Kevin.
Jo, auch hallo natürlich wieder mal von meiner Seite. Wir freuen uns, wie Ray auch gerade schon gesagt hat, natürlich euch wieder hier willkommen zu heißen. In einer neuen Folge, eine neue Woche, die angebrochen ist. Was heißt angebrochen? Ist ja schon wieder Donnerstag, ne? Wir bewegen uns aufs Wochenende zu. Der eine oder andere hört vielleicht auch erst am Wochenende, ne? Das kann ja auch eine schöne ja, Aktivität sein, so ein
Richtig, ja.
bisschen in der Freizeit. Ja, wie immer. Wir bereiten euch natürlich hier eine schöne Zeitreise auf in die Ruthless Aggression Ära und nehmen euch da mal wieder mit ins Gepäck und um mal zu schauen, ja, was hat sich diesmal ergeben? Ne? Geht es um einen Superstar, um eine Fehde vielleicht? Oder ja, wir haben ja einiges da schon durchlaufen oder auch ein Pay-per-view-Review, das alles, aber heute nicht, beziehungsweise nicht direkt zumindest. Es geht natürlich um einen Superstar, aber insbesondere um eine gewisse Titelregentschaft eines Superstars, wie ihr ja schon am Titel herausgefunden haben dürftet. Und ja, das war dann doch eine ziemlich besondere. Ist natürlich vorweg, ist eigentlich ja, muss man das nicht unbedingt sagen, ne? Aber es ist eigentlich klar, aber ich würde es trotzdem mal ganz kurz anbringen. Also wir behandeln natürlich wirklich nur hier die Wrestler, die wrestlerischen Charaktere sozusagen und was dann in den Stories passiert ist und was jetzt hier besonders bei diesem Superstar im Privatleben da auch vorgefallen ist, ne, das lassen wir jetzt mal so ein bisschen außen vor. Ne. Wir wollen hier nur so uns darauf konzentrieren, was dann der professionellen Karriere so abgegangen ist und insbesondere in diesen Title Reign, der Titelregentschaft von niemand Geringeren als Chris Benoit.
Genau, so sieht's aus. Das hat mein Kollege da auch eben gerade sehr gut erklärt in dem Falle. Und ja, Chris Benoit, ich weiß jetzt nicht so, was in den einen oder anderen Hörer zugeht. Wenn man sich natürlich bei Social Media, YouTube etc. sich umschaut und irgendwelche ja, Videos einfach, irgendwelche Matches, wo Benoit mit involviert ist, dann sieht man natürlich dann oft halt auch die Meinung, dass man ihn halt für seinen wrestlerisch respektiert, aber natürlich, das trennt man oder fällt es vielen schwer, dann halt zu trennen von dem Privaten. Und ich denke mal, so geht es uns auch da nicht anders. Chris Benoit war überwiegend eigentlich mehr so, sehr so in der Rolle der Midcard bekannt, vielleicht Upper Midcarder sozusagen.
Stimmt.
In seiner Anfangszeit bei der WWE, vor der Ruthless Aggression Era, hat er schon sehr oft in Main Event Programmen mit teilgenommen. Aber ich denke mal, ja, sehr oft hat WWE vielleicht, also hat WWE noch die Überzeugung gefehlt, ihn komplett ins Main Event Programm zu nehmen, weil, also, wenn ich so an das große Manko denke, an Chris Benoit, ist es ja nicht so das Wrestlerische, sondern halt einfach so seine Mic-Skills und seine Promos halt, die. Ja, die jetzt nicht wirklich so im Kopf bleiben. Ich
Ja,
denke mal,
gebe ich dir
du
recht.
wirst jetzt
Also,
nicht irgendwie so eine Promo im Kopf haben von ihnen, die jetzt irgendwie so im Kopf geblieben ist.
nee, das stimmt auf jeden Fall. Also man hat ja immer mal gerade natürlich, wenn jetzt so die komplett Begabtesten da so sich vor Augen führen, ne, wenn jetzt an so an The Rock denkt oder halt John Cena
Ja.
beispielsweise aus der anderen Zeit ehren Roman Reigns heutzutage. Spaß. Da bleiben dann natürlich halt so Promos auch wirklich dann immer wieder gut im Kopf. Oder halt, auch bestimmte Catchphrases natürlich, für die viele da mittlerweile bekannt sind und die auch teilweise außerhalb des Wrestlings so ein bisschen die Runde machen. Das sind auch so Sachen, die haben auch ja weniger große Fans schon mal gehört, ne? Genauso wie sie vielleicht ein Rey Mysterio oder Undertaker schon mal gesehen haben oder gehört haben. Und ja, also wie du schon gesagt hast, mit Chris Benoit ist es halt wirklich so, da sticht so in der Hinsicht nicht wirklich was heraus. Und hat man nicht so wirklich was gut in Erinnerung. Da ist es halt wirklich die wrestlerischen Fähigkeiten. Insbesondere halt auch Matches, wie dann das, wozu wir dann auch gleich kommen werden, ne, zum Start dieser Titelregentschaft natürlich, die in einem dann so vor allem in Erinnerung geblieben sind. Auch weil da du ja schon die Midcard erwähnt hast, ne, ist ja sehr prominent, sag ich mal, gewesen, auch im Titelgeschehen um den United States-Titel beispielsweise. Wenn man sich da an diese Best of Seven-Serie gegen Booker T erinnert, das ist auf jeden Fall auch, das sind halt so Matches und halt, ja, wie gesagt, die wrestlerischen Fähigkeiten, die bei ihm da eher in Erinnerung geblieben sind für mich und für die meisten wahrscheinlich. Und ja, da kann man dann auch teilweise, würde ich sagen, die WWE verstehen, dass man halt nicht so zum endgültigen Push ins Titelgeschehen, in die Main-Event-Szene so durchgegangen ist, so über viele Jahre. So ähnlich wie es ja beispielsweise meiner Meinung nach heutzutage auch so einem Cesaro ergeht, ne, der natürlich bei vielen Fans, gerade hierzulande deutschsprachigen Fans, sehr beliebt ist. Aber ich denke mir da auch manchmal, okay, so. Der mag im Ring wirklich kein Schlechter sein. Ne? Ich will ihn auch überhaupt nicht schlecht reden jetzt so und soll jetzt auch nicht um ihn so primär hier gehen. Aber da ist mir so eine Ähnlichkeit halt schon mal aufgefallen. Und da halt so Promos von ihm hat, das ist halt so dasselbe Problem, in Anführungszeichen, so, dass man halt da auch nichts hat, wo man jetzt sich denkt, okay, weißt du noch, diese Promo da von mir, die er gegen den und den gehalten hat, so richtig gut gewesen und hat er richtig toll rübergebracht und so, das ist halt einfach irgendwie. Da fehlt so ein bisschen das gewisse Etwas bei so teilweise solchen technisch sehr versierten Wrestlern.
Richtig, genau, ja. Also du hast ein gutes Beispiel eingebracht, in dem ich mich auch da mit anschließe. Ja, wie gesagt, so einer wie John Cena ist ja immer das beste Beispiel, ne? Das, was Promos angeht, ne? Also da, sag ich mal, bei diesem guten Mic-Talker bleiben ja auch gewisse Sätze einfach im Kopf. Und Benoit war das ja immer so im Wrestlerischen. Natürlich geht es ja auch darum, aber da man es ja, was Entertainment angeht, natürlich auch viel auch das Acting oder viel auch diese Mic-Skills und diese Ausstrahlung halt überragen sollen. Und ja, Benoit war damals, also zumindest für mich so, als ich halt damals angefangen habe, wieder das Ganze zu verfolgen und als er dann halt zu SmackDown gedraftet ist, hat er halt für mich einen total 10 Eindruck, also wirklich so total strong und wirklich so, dass er es mit vielen aufnehmen könnte. Ne? Also
War ein richtiger Kämpfer.
genau, richtiger Kämpfer, auch ein glaubwürdigeres Material vielleicht für Batista, so ein neuer Gegner zu werden. Ja, die Zeit damals, möchten jetzt so langsam einsteigen, um auch unsere Zuhörer dann halt ein bisschen so nochmal zu führen, so vor der Titelregentschaft das Ganze, wie das für Chris Benoit anfing. Wir sind oder wir befinden uns gerade jetzt am Anfang, mehr so gegen Ende 2003, wo man damals halt, wo Chris Benoit damals bei SmackDown tätig war und mehr halt auch einen Push bekam. Mehr Auftritte und ja, nachdem Brock Lesnar da erfolgreich sein Titel, seine Rivalität dagegen Kurt Angle verteidigen konnte, was wir auch in einer Folge thematisiert haben, Brock Lesnar versus Kurt Angle, braucht er halt Brock Lesnar natürlich wieder einen neuen Herausforderer, kurzfristig der Undertaker und dann war halt wirklich in etwas längere Zeit halt wieder Chris Benoit oder John Cena. Und dann gab es auch dann im Dezember nach einem, ja, nach einer Battle Royale und dann nochmal nach einem 1 gegen 1 Match gegen Cena, weil beide gleichzeitig rausflogen, den Sieg für Chris Benoit. Und er bekam die Titelchance, die dann halt nicht genutzt worden ist. Und dann der Aufbau zum Royal Rumble wurde dann irgendwie Chris Benoit halt erschwert von Paul Heyman, der damals halt so eine kleine Allianz hatte mit Brock Lesnar und seinen ganzen Kumpanen drumherum, A-Train, Big Show und etc. Und er wollte dann halt Chris Benoit so sehr wie möglich schwächen und hat ihn auch garantiert, den ersten Platz beim Royal Rumble zu bekommen. Also so nach dem Motto, solange ich halt hier bin, so wird es für dich keine Chance geben, also unmöglich sein, sich da was zu holen, irgendwie annähernd, irgendwie mein Champion zu werden, meiner Show. Und ja, der zeigt es allen Widersachern, gewann den Rumble, ein sehr gutes Rumble-Match, denke mal, das werden wir irgendwo auch noch in der Zukunft aufgreifen und entschied sich dann natürlich, okay, ich werde wahrscheinlich hier keine wirkliche Zukunft haben und ja. Was war dann sein Weg, würde ich jetzt mal so jetzt zu dir überleiten?
Ja, ich habe da gerade ein bisschen gepennt mit der Überleitung, aber gut.
Nein, ich hab's einfach irgendwie nicht so rübergebracht, wie es hätte eine richtige Vorlage sein können.
Kein Problem. Also auf jeden Fall, sein Weg entgegengesetzt zu der Erwartung der meisten Leute, denke ich mal, die sich da bestimmt auch damit gerechnet haben, dass dagegen Brock Lesnar weitergehen könnte, ne, gerade da auch im Vorfeld, klar, mit dem gescheiterten Titelmatch, ne, da kam es ja auch zu einer Szene, wo dann Brock Lesnar tatsächlich auch mal abklopfen musste im Crippler Crossface. Allerdings, wie so häufig, wenn sowas mal passiert, war der Referee dann natürlich gerade ausgenockt und konnte das Match dann da nicht rechtmäßig beenden. Und so wurde das dann leider nichts draus mit einem Sieg. Und da haben sich natürlich die meisten bestimmt gedacht, okay, dann wird das vielleicht dann nochmal sein Glück dann da versuchen, aber wie du schon gesagt hast, ne, der hat da bei SmackDown eben nicht so die Möglichkeit auf sein Glück gesehen quasi. Und was bleibt dann da groß anderes übrig? Ne? Es gibt noch eine andere Show in der WWE, Raw natürlich, und da den World Heavyweight Champion Titel, der natürlich auch sehr prestigeträchtig, sehr schön ist, und da ging es dann natürlich, wir haben es auch schon mal öfter erwähnt, ne, auch in anderen Folgen, die Fehde zwischen Triple H und Shawn Michaels, die auch immer wieder in diesen Zeiträumen da so aufgebrannt ist sozusagen, und die sich dann quasi, Shawn Michaels hätte ich beinahe gesagt, Chris Benoit so ein bisschen reingefuchst hat, nachdem er dann halt auch zur Überraschung von beispielsweise den Kommentatoren da, JR und Lawler, die sich da sehr schockiert drüber gezeigt haben, dass vor allem Chris Benoit bei Raw aufgetaucht ist und sich da in die Promo dann quasi mit eingemischt hat zwischen Triple H und Shawn Michaels und dann in dieses Programm ja sozusagen mit reingesetzt wurde. Und es gab dann halt die Woche darauf, ich glaube, ne, das kam dann zu einem Contract Signing, in dem es dann natürlich eigentlich dazu kommen sollte, dass halt eben Triple H und Chris Benoit diesen Contract da unterzeichnen. Chris Benoit, der natürlich damit dann ganz offiziell seinen Wechsel zu Raw vollziehen wollte und sich dann halt die Royal Rumble Chance um den World Heavyweight Titel auszahlen lassen wollte sozusagen. Es kam aber dann dazu, dass Shawn Michaels die beiden nochmal unterbrochen hatte, nachdem es da, muss man auch mal sagen, ne, wir haben oft schon Triple H in der Vergangenheit kritisiert, nachdem Triple H dann eine wirklich ziemlich gute Promo auch gehalten hat, so mit Chris Benoit, den man ihnen unter anderem halt so gesagt hat, so, stell dir vor, du bist jetzt hier gerade im Madison Square Garden, WrestleMania, die Fans chanten deinen Namen und du gewinnst hier den Titel, und es kam dann halt auch so dazu, dass die Fans, also in der Arena, wo der zu der Zeit auch waren, das wirklich schon Benoit so mitgechantet haben und das schon so ein bisschen so emotional angelastet wurde und so, und dann unterbrach Triple H das natürlich, so, ja, das ist aber leider nur ein Traum, so, die Realität ist das hier, und zeigte seinen Titel quasi, hielt er so in Chris Benoits Gesicht und also, ich bin so die Realität, und du wirst das halt auch sozusagen in deinem besten Tag da so nicht schaffen, dass man da halt den Titel abgeluchst wird. Und nachdem er da halt natürlich so Chris Benoit nochmal extra angestachelt hat, wollte der dann gerade den Contract unterschreiben, den Vertrag unterschreiben, und es kam halt Shawn Michaels mit auf die Bildfläche und kam dann natürlich, wie erwartet, das gibt es ja eigentlich immer bei so einem Contract Signing, so zu den Auseinandersetzungen, und dass es dann doch letztendlich nie so endet, wie es eigentlich vorgesehen ist. Und zum Ende dieses Segments setzte dann einfach Shawn Michaels, nachdem er da ein bisschen den Ring ausgeräumt hatte, seine Unterschrift auf diesen Vertrag. Und das ist dann halt so damit weitergegangen, dass Eric Bischoff, der GM damals von Raw, sich natürlich dem Problem so ein bisschen gegenüber gesetzt sah, wie er es jetzt machen soll. Ne? Also soll er jetzt das Match Triple H und Chris Benoit belassen, was ja eigentlich das Rechtmäßige wäre, so mit dem Royal Rumble-Sieg, und er hat sich damit ja dieses 1-gegen-1-Match verdient. Oder aber Shawn Michaels, der natürlich den Contract da unterschrieben hat und sowieso noch laut eigenen Aussagen diese offene Rechnung, die ja größer sei als Chris Benoits Traum des Titelgewinns, eben diese Fehde mit Triple H bei WrestleMania, the Grand Stage of them All, da will man natürlich eine Fehde beenden, wenn möglich. Und zwischen diesen beiden Optionen musste er sich quasi entscheiden. aber hat weder Option 1 noch Option 2 genommen, nämlich Option 3, was auch die Nummer 3 passt hier in diesem Fall perfekt. Stone Cold Steve Austin hat das dann seinerseits bei Raw der nächsten Woche mitgeteilt. Und zwar kam es dann bei WrestleMania zu einem Triple Threat Match zwischen allen drei Kontrahenten um den World Heavyweight Champion Titel. Und ja, wie wir alle wissen, sollte das dann der Start dieser Titelregentschaft sein, die wir jetzt in dieser Folge hier behandeln. Wirklich, also grandioses Match gewesen auf jeden Fall, gerade was so Triple Threat Matches angeht, auch ganz oben anzusiedeln. Und ja, es ist sehr hart umkämpft natürlich auch, ne? Gerade weil man ja, wie eben schon angesprochen, diesen Hass von Triple H und Shawn Michaels gegeneinander mit eingebaut hat. Dann Chris Benoit, der unbedingt endlich so einen großen Titel gewinnen wollte, ne? Nachdem man es ja, wie wir auch schon erwähnt haben, immer mal kurz davor vielleicht stand, ne? Aber es nie diesen letztendlichen Sprung so gemacht hat in halt eben diese Titelszene. Und letztendlich war es dann so, dass wirklich Triple H der Champion auch derjenige war, der sich dann eben nicht aus dem Crossface von Benoit befreien konnte. Er war da schon so blutüberströmt und hat auch wirklich noch bis zur letzten Sekunde angehalten und mitgekämpft und hat dagegen angekämpft, besser gesagt. Aber konnte den Schmerz dann doch am Ende nicht mehr aushalten. Shawn Michaels kam auch nicht mehr irgendwie rechtzeitig dann noch so dazu, das zu unterbinden. Und so hatte sich dann Chris Benoit hier tatsächlich seinen ersten so, ja, Major Big-Titel und war fortan der World Heavyweight Champion.
Also wie in einem Bilderbuch, ich denke mal, oder
auf jeden Fall.
Märchenbilderbuch. Ja. Besser hätte man irgendwie das da auch nicht booken können. Also gute Arbeit da von der WWE, dass einem auch gerne noch in Erinnerung bleibt, mit der Kontroversität vorher halt. Mit dem Vertrag unterschreiben, dass halt dann HBK unterschrieb und nicht Chris Benoit und natürlich dann zu so einem grandiosen Finale kam. Ich meine, Dave Meltzer gab den auch 4,75 Sterne und ja, ich weiß es damals noch und ich kann es, ich habe da irgendwie nie auch die Meinung daran verloren, mich dir auch anzuschließen, ne? Also wirklich kaum Triple Threat Matches, die besser sind. Also für mich auch vielleicht mit dem von WrestleMania 19 Main Event wirklich so mein Lieblings-Main Event, also wirklich wrestlerisch stärker geht's da nicht, ne? Das, was mir halt da gefiel, wir werden ja gleich nochmal dann auf das nächste Pay-Per-View-Match ankommen, aber hier war halt die komplette Action mit dabei. Du konntest halt wirklich so, die drei waren so sehr involviert, dass wirklich so ein Moment nach dem anderen kam und du immer ständig halt so in der Unterhaltung bliebst und es irgendwie nie wirklich großartig Pausen gab. Ja, das da möchte ich natürlich irgendwie auch ein bisschen auf den Gedanken ankommen. Hättest du das so beibelassen oder wenn man jetzt sagen würde, okay, wäre jetzt bei SmackDown geblieben, hättest du es vielleicht besser empfunden, dass man ihn bei SmackDown lässt und sagt, okay, keine Ahnung, er tritt gegen... Ich weiß nicht, hättest du da irgendwie so, hättest du eine Änderung vorgenommen oder hättest du es so beibelassen, wie es so kam?
Also ich denke, vorab kann ich schon mal sagen, ich denke, ich hätte es so belassen. Ne? War da auch wirklich völlig mit dem Booking auch, wie du es schon gesagt hast, wirklich sehr zufrieden. Ne? Wie das halt so ja bilderbuchmäßig märchenhaft schon so dargestellt wurde. Und andererseits, man muss natürlich auch sagen, das hätte auch seinen Reiz gehabt, wenn er vielleicht bei SmackDown geblieben wäre. Ob es dann halt gegen Brock Lesnar noch weitergegangen wäre, dass er sich da dann die Titel vielleicht sichert, da hätte man das auch dann vielleicht so ein bisschen so handeln können, wie es dann auch in einer anderen Folge von uns schon mal behandelt, ja zu Fäden zwischen Freunden kommen kann, ne? Wie beispielsweise mit Eddie und Ray. Mhm. So hätte es dann ja vielleicht auch Eddie und Chris Benoit in einer Story miteinander zu tun bekommen. Und das wäre sicherlich auch sehr unterhaltsam gewesen, zum einen von der Story her und sicherlich auch wrestlerisch ein Leckerbissen, wenn man sich die beiden Namen dann mal so anhört. Aber ich denke, so war ich auf jeden Fall auch voll zufrieden damit oder bin zufrieden damit und hätte es dann, denke ich, schon dabei so belassen. Auch gerade wenn man dann nochmal auf WrestleMania 20 da zurückblickt und dann dieses Ende natürlich auch nach dem Main Event, wo dann auch Eddie wirklich nochmal rauskommt und die beiden sich dann in den Armen liegen und da unter Konfettiregen sich feiern lassen von den Fans, beide mit ihren Titeln. Einmal der WWE-Champion und einmal der World Heavyweight-Champion, der frisch gekürte. Und ja, wir haben es jetzt schon öfter mal märchenhaft oder bilderbuchmäßig genannt, aber das passt ja wirklich nochmal so perfekt in dieses Bild. Da man auch so ein Screenshot von diesem Ende machen können, die sich da umarmen. Das wäre so die letzte Seite wirklich in so einem Märchenbuch, ja, das dann nochmal so eingerahmt ist.
Ja, eben. Also stimmt. Das hast du sehr gut als Beispiel gegeben. Ja, ich denke mal, für viele Zuhörer gibt es auch, glaube ich, für beim WrestleMania-Ende kein besseres Ende als das. Also das bleibt wirklich den meisten als emotionalste. Mhm. Also was sie dann 10 Jahre später versucht haben mit Daniel Bryan, finde ich so ein bisschen ja auf Wurscht bestellt, wenn man so in der ja, heutigen Zeit sagt. Ja, wir machen weiter. Da ist natürlich jetzt auch die Frage so, wie geht's da jetzt weiter? Ne? Man ist ja immer meistens nach so einem großen WrestleMania-Match beginnt ja schon wieder gefühlt eine neue Saison. Und man fragt sich natürlich dann da, okay, gibt's jetzt, wer wird der Herausforderer sein? Was sind die Pläne? Wie handelt die WWE? Was wird da jetzt aus Benoit? Wird das nur so ein Übergangs-Champion für eine kurze Zeit? Oder überlegt man sich dann, okay, wir möchten jetzt mehr aus ihm machen? Das fragt man sich ja bei so vielen, die jetzt unbedingt nicht so gestandene Typen sind, also gestanden im Sinne von halt jemand, der ständig immer im Main Event steht, wie ein Triple H, John Cena etc. Und ja, gleich nach Raw kam auch Triple H raus mit so einer Schlinge, ne? So nach dem Motto halt, ne, mit den Verletzungen noch vom Crippler Crossface die Nacht davor. Und erwähnte auch dann natürlich so, dass ja, dass es einfach nur ein totaler Zufall war und dass es nicht nochmal passieren wird. Dann unterbrach auch natürlich Chris Benoit das Ganze und auch Shawn Michaels. Und die Wochen darauf entwickelten sich dann ständig halt Matches der drei, wie Six-Man-Tags, halt Evolution mit von der Partie, ein wiederkehrender Edge, ein Shelton Benjamin immer in diesen ganzen Six-Man, Eight-Man-Tags. So dass Eric Bischoff oder beziehungsweise da auch wieder beschlossen worden ist, es wird ein Rematch geben vom WrestleMania Main Event und das Ganze wird aber auch vom Austragungsort her sehr spannend, weil das damals halt in Kanada stattfand, das Backlash Rematch, kann man sagen. Da hat es ja auch richtig gepasst, was der WWE eigentlich heute macht, ne? WrestleMania Backlash, man bringt noch diesen Main Event von WrestleMania dann halt nochmal ins Main Event von Backlash rein. Sehr gut gemacht, auch ein sehr starker Pay-Per-View. Ich denke mal, auch da ist die Neugier groß, das mal in Zukunft auch zu reviewen. Und ja, hier war der Plan, die Philosophie der WWE, Benoit halt nicht nur in einem Match gegen den Starken darzustellen, sondern gegen beide, weil HBK und Triple H sind ja die Topstars halt, ne? Und damit wollte man Chris Benoit etablieren und zeigen halt so, der kann es, keine Ahnung, der kann es von mir aus auch ruhig gegen den Undertaker oder so versuchen.
Nicht so, dass er ein Triple Threat Match gegen beispielsweise Triple H und einen schlechten in einer Abführung da gewonnen hätte.
Genau.
Sondern halt zum einen direkt gegen Triple H und dann hier eben gegen den anderen großen, Namen, Shawn Michaels. Und auch hier wieder einmal, was natürlich auch gerade seine Stärke für die Submissions nochmal enorm dann gestärkt hat. Sowieso allseits bekannt, wie stark so sein Crossface immer wieder dargestellt wurde, auch zu Recht natürlich.
Ja.
So stellt man eben einen Finisher dar, wenn es schon eine Submission ist. Und aber hier dann auch diesmal in einem Sharpshooter, so, den er auch zur Perfektion da beherrscht hat natürlich. Aus diesem konnte sich dann trotz minutenlangen Ankämpfens, wie es ähnlich auch Triple H im Crossface bei WrestleMania erging, hier dann seinerseits Shawn Michaels eben nicht daraus befreien. Es war noch ganz knapp quasi am Ende, wo Triple H, der nochmal von außen wieder reinkam in den Ring und dann nochmal eingreifen wollte, aber wie es auch schon öfter mal gesehen oder passiert ist, dass man halt dann so kurz davor noch so ist, die Gegner zu erreichen oder irgendwie ein Cover oder in dem Fall eine Submission zu unterbrechen. So erfolgt dann in diesem Moment ja gerade das Abklopfen von Shawn Michaels und Chris Benoit erfolgreich verteidigt und wie du schon gesagt hast, ne, gegen beide, ja, eigentlich schon, kann man sagen, Legenden, die Giganten, so gerade auch zu dieser Zeit auf ihren Höchstpunkten, würde ich schon sagen, gerade Triple H auch, die dann beide so zu schlagen, das ist auf jeden Fall dann schon so ein Statement und wir dann auch glaube ich, Bruce Pritchard hat zur Gründung, zur Ergründung dafür gesagt hat, um ihn halt als den Top Guy, so das ist der, den man besiegen muss für den Titel, darzustellen. Das ist denen auf jeden Fall damit, meiner Meinung nach zumindest, sehr gut gelungen. Und ja, so macht man halt auch eben so einen Superstar wirklich glaubhaft und bringt ihn halt auf so ein neues, nächstes Level. Und nicht, wie man es dann teilweise, klar, das kann auch funktionieren, aber gerade wenn man es jetzt über die Jahre immer wieder gesehen hat, wenn man irgendwelche Neuankömmlinge auch hat, ne, die an irgendwelchen Jobbern so zu Fraß vorgeworfen bekommen oder sowas, ne, das ist klar, das für die ersten Auftritte mag das auch eine Wirkung erzeugen, ne, aber spätestens so beim dritten oder vierten Mal denkt man sich dann auch so, ja, okay, kriegt jetzt auch mal irgendwie so einen vernünftigen Gegner, ne, oder kann man da jetzt mal irgendwie so ein bisschen das vorantragen. Da fand ich eigentlich, ist so ein Herangehensweise auch auf jeden Fall richtig gut. Und könnte man, wenn es zumindest so gut auch dargestellt wird, denke ich aber auch, hätte man das ein bisschen öfter so machen können. Natürlich jetzt auch nicht jedes Mal, dann ist es irgendwann nichts mehr Besonderes. Und wenn jetzt jeder da irgendwie so es in die Main-Event-Szene schafft und dann so hier, ich besiege jetzt auch mal Roman Reigns und Edge beide auf einmal, wenn es jetzt heutzutage wäre. Und ja, dann ist dann auch so ein bisschen, sag ich mal, unglaubwürdiger, aber gerade wenn es halt so mit dem Timing passt und halt die Story auch passt, und das tat das ja auf jeden Fall alles, da ist auf jeden Fall so ein 1 plus mit Sternchen, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Wobei, um da nochmal ganz kurz nachzuhaken, 1 plus mit Sternchen ist ja natürlich auch falsch, es waren nochmal 4,5 Sterne, die es dafür dieses Match bei Backlash gab. Also ein kleines bisschen schlechter bewertet von unserem Dave als das WrestleMania Triple Threat Match. Aber auf jeden Fall eine ähnlich hohe Qualität.
Ja, also ich kann mich erinnern, aber ich habe so halt nicht so diese selbe Emotion oder diesen selben Effekt gehabt wie bei WrestleMania Match. Mhm. Vielleicht müsste ich mir da nochmal das Backlash Match dann nochmal genauer anschauen. Aber gut, ich denke mal, ich habe da keine Zweifel. Also die haben da alle drei eine sehr gute Chemie. Miteinander, allein schon Michaels ist so, ich denke mal, der bringt nicht weniger als ein 3-Sterne-Match raus.
Stimmt.
Da ist natürlich jetzt die Frage ist, wenn man jetzt schon so die zwei größten besiegt, wie man halt dann weiter so eine Titelregentschaft plant, weil meistens denkt man sich dann halt, okay, er klimmt jetzt halt die Spitze, oder beziehungsweise wenn du die zwei größten Topstars des Kaders besiegst, ist das mehr so halt Richtung Ende, weil, weiß ich nicht, danach gibt es ja nicht mehr wirklich viel, danach eventuell plant man noch,
ist auch ein guter Punkt, ja.
Ja, dir einen Gegner zu geben, der ein bisschen drunter ist, ne, aber es geht dann halt so langsam so ans Ende. Wenn du jetzt mal so ein bisschen so halt in den Kader schaust, ne, ich denke mal, vielleicht wirst du das jetzt nicht mehr so sehr im Kopf haben, aber wen würdest du da vielleicht dann so, oder was wäre so deine Kreativität da, so, wie würdest du es vielleicht weiter booken wollen? Jetzt unabhängig von dem, wie das jetzt halt weitergemacht worden ist, ja. wo wir gleich dann drauf kommen.
Gleich drauf kommen, genau. Ja, also es ist natürlich, von der Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es jetzt auch gar nicht mal so betrachtet. Und ich habe es eben gerade noch als so eine wunderbare Idee und sowas so betitelt und fand es auch immer noch gut, wie wir es dann letztendlich gebucht haben. Aber man muss auch sagen, man kann sich damit auch so ein kleines bisschen in so eine Sackgasse so bucken, ne? Weil man halt eben nicht mehr so einen dominanten neuen Gegner dann finden kann, wenn man halt die Top-Guys da schon, ja, beide hat verlieren sehen gegen eben den Typen, so den Champion. So fällt es einem dann natürlich halt nicht gerade leicht, wie man es dann halt weitergeht. Und da möchte man jetzt auch nicht unbedingt nochmal wieder mit so einem Multiman-Match kommen, sondern schon, denke ich mal, dass man danach mit einem One-on-One-Match kommen wollte, eine One-on-One-Fehde, ohne dass es dann halt sich wieder so Stories gibt, die ich da so ein bisschen in den Vordergrund stellen, wo wir dann auch noch ein bisschen weiter später zu kommen werden, was das halt weniger mit dem Champion zu tun hat. Aber was jetzt in mein Booking das angehen würde, ich hätte währenddessen noch so ein bisschen überlegen, wenn ich das so ein bisschen rausgezögert habe, aber ich habe ja wirklich auch jetzt nicht 100%ig da den Kader da so im Kopf. Ist halt wirklich schwierig, ne? Weil wenn man dann halt einen so hoch aufgebaut hat, dass du dann halt quasi, ja, ich will jetzt nicht sagen unbesiegbar scheint, ne? Aber war ja schon fast so, ne? Wenn man sich dann in der Vergangenheit mal angeguckt hat, wer da alles gegen Triple H schon alleine in den Kürzeren gezogen hat Und dann den bringt er zur Aufgabe. Und was für Matches Shawn Michaels auf die Beine gestellt hat, auch in den Jahren davor und so. Und den zwingt er ebenso zur Aufgabe. Und ja gut, wen soll man dann noch halt so finden? Ne? Oder halt die Art und Weise, wie es dann letztendlich, um schon mal kurz vorwegzugreifen, wie es dann letztendlich gelöst wurde, war natürlich schon schlau, dass man halt einen neuen Contender damit findet, dass man eine Battle Royale durchführt oder halt auch einige andere Arten von Turnieren gibt es natürlich auch, die man vielleicht hätte anbringen können. Ist ja auch immer mal wieder beliebt, so eine Beat the Clock Challenge beispielsweise, Beat the Clock Tournament, wie man es auch nennen möchte. Oder wenn man, also ich weiß gerade nicht, ob es dann zu der Zeit irgendwie schon anders stattgefunden hat, aber es wäre auch eine relativ coole Idee, wenn man da was einfach verbindet mit so einem King of the Ring beispielsweise, ne? Und das dann halt mit so einer Titelchance als nochmal krönenden Abschluss, im wahrsten Sinne des Wortes, so versieht. So war es dann halt eine 20 Men, glaube ich, war es, Battle Royale, die dann da stattfand. Und ja, das ist halt wirklich so, ob ich da 100%ig mit der Ausweise zufrieden war, bin ich mir auch nicht sicher. Ne? Aber ebenso unsicher wäre ich mir auch, wie ich es halt so selber gebookt hätte. Ne? Also ich weiß nicht, ob du da vielleicht dann schon eine bessere Idee im Sinn gehabt hättest, als das, was es dann letztendlich geworden ist.
Also ich kann nur jetzt, ich bringe mal so ein bisschen ein paar Gerüchte rein, die damals um diese Zeit gehandelt worden sind. Also na, natürlich, wenn wir erstmal ein bisschen, damit der Zuhörer dann so langsam okay drauf kommt, wer es dann halt war nach der Story. Also die erste Zeit hat man angefangen, es zu überbrücken. Also ich denke mal, so man hat dann halt erstmal ein bisschen halt versucht, die Wochen zu füllen, zu überbrücken, weil natürlich damals die Pay-Per-Views alles noch so unterteilt waren. Also SmackDown hatte seine Pay-Per-Views und Raw hatte auch seine eigenen. Und da hatte man natürlich in den ersten Wochen hat man natürlich dann so Matches gehabt, Shawn Michaels gegen Chris Benoit, dann 1 gegen 1, dann nochmal wurde Chris Benoit und Edge nochmal in ein Tag Team gegen Evolution reingesteckt, gewann den Titel, dann gegen La Resistance nochmal eine Fehde, verloren da halt im Laufe der Zeit. Und da der Sieger halt der Battle Royale war halt Kane und da, also Kane kam ja aus dem vorherigen Jahr schon ganz stark raus, ne? Das da werden wir noch dazu kommen. Und dann halt die Fehde mit den Undertaker dann halt bei WrestleMania kann man natürlich dann verlieren, ja, das ist ja alles. Ist alles dann legitim, weil gegen Undertaker zu verlieren ist es nicht so wirklich so der totale Loss.
Weil man da noch so eine Streak dabei hatte damals.
Genau, richtig. Aber wenn du halt dann sein Match bei Backlash dann gegen Edge zu verlieren, ein Rückkehrer, weiß ich nicht. Also das schadet schon so sein Momentum. Und dann ist es so ein bisschen, finde ich, dann schwer, weil wenn er wirklich hier richtig on a roll wäre, dann wäre ja wirklich, dann wäre es wirklich recht kritisch für Benoit gewesen. Also, weil du hättest dann so ein unaufhaltbares Monster und der macht jetzt Jagd auf den Titel und Benoit ist auch kleiner. Dann wiederum wäre das Booking gut gewesen, weil du dir auch dann dachtest, okay, komm, wir haben hier so einen totalen Psychopathen und der hat seinen Bruder da lebendig begraben und hat zwar das Match verloren, aber ist trotzdem jetzt gerade immer noch total dominant. Ja. Ne? Der war nicht so, deswegen war dieser Effekt, finde ich, raus. Die Gerüchte waren halt, dass in der Zeit Edge zum Heel gemacht wird, also schon früher, und dann die beiden halt ein Match haben würden, also Benoit und Edge. Aber anscheinend war man sich da noch nicht so wirklich sicher gewesen. Mit dieser Storyline-Verbindung mit La Resistance und hast du nicht erzählt so oder hast du nicht gesehen mit hier auch mit Kanada, was ja damals wirklich eine große Rolle gespielt hat und Benoit auch bei seinem Sieg in Kanada bei Backlash dann auch dann die kanadische Flagge dann gehievt, sagt man, ne?
Ja.
Hat. Und ja, es war dann halt mehr so halt eine totale Übergangsfehde. Ne? Also man wollte halt sich halt jetzt nochmal fokussieren, nebenbei die Story mit Shawn Michaels und Triple H zu Ende zu bringen. Benoit hat Kane nicht zum Aufgeben gebracht, aber konnte seinen Titel halt verteidigen bei Bad Blood. Ich glaube, das Rating war 3,5.
Ja, genau. Also so eigentlich schon noch so akzeptabel, auch gerade wenn man teilweise andere Meta-Ratings in den vergangenen Jahren noch so gesehen hat. Und jetzt nicht unbedingt so sage ich mal, 5-Sterne-Matches von Kane erwartet, und jetzt bei allem Respekt. Ja, so haben die es auch wirklich unterhaltsam darüber gebracht. Das ist auch ein Match gewesen, wo man jetzt sich nicht dachte, so dass man da jetzt irgendwie ja, sich durchquält oder so. Ne? So, Mensch, jetzt könnte es aber jetzt mal langsam zu Ende sein oder so. Und es hat eigentlich schon ganz gut, ja, einen ganz guten Unterhaltungswert gehabt, so kann man sagen. Es war dann halt auch wirklich da dieser Fokus drauf, dass halt so Kane immer sehr darauf bedacht war, dass er halt eben nicht zum Opfer des Crippler Crossfaces wird und da halt sich immer so draus befreien konnte, beziehungsweise halt ja, rauspowern konnte. Und dann, nachdem ihm das wieder einmal auch gelungen war in diesem Match, hat dann halt Chris Benoit versucht, den Ansatz dazu nochmal an der anderen Seite, also am anderen Arm, im Gegensatz zu vorher, zu versuchen. Und Kane wollte da dann halt gleich aus diesem Hold wieder so rauspowern und diesen Momentum, den Schwung sozusagen, hat dann Chris Benoit ausgenutzt und ihn gleich mit dieser Power, die Kane da letztendlich ja selber verursacht hat, in so ein Roll-Up halt packen können und so den Titel dann erfolgreich verteidigt. Es war quasi, tja, Kane war das ganze Match über so aufmerksam, gerade was so diese Submission-Moves angeht, dass er dann quasi die wichtigsten 3 Sekunden des Matches verpennt hat und sich da so ein bisschen, ja, selber die Titelchance sozusagen gekostet hat. Und Chris Benoit dann das ausnutzen konnte natürlich, was natürlich auch wieder mal relativ smart dann gebookt war. Ne? Das ist halt, ja, diese einfach Finesse von Chris Benoit, die er da halt so durchgebracht hat gegen den natürlich allgemein sonst stärkeren und dominanteren Gegner. Und das finde ich immer ganz cool, wenn wir eben auch mal auf solche Ideen dann so kommt, um da halt so ein Matchende so ein bisschen ja kreativer aussehen zu lassen. Auch wenn es jetzt sich erstmal hört man vielleicht, okay, das ist so ein Roll-Up, ne? Das ist jetzt auch jetzt nichts so total Besonderes oder so. Aber manchmal regeln es halt auch so simplere Dinge, anstatt dass man einfach irgendwie es so overbooked oder irgendwelche Sachen richtig komplett kompliziert dann so ja, was macht, die auch einfach gelöst werden können.
Ja.
Und deswegen, da kann man das dann auch auf jeden Fall an der Stelle schon mal loben. Beim selben Pay-Per-View hat er natürlich auch noch ein anderes Match gehabt. Ne? Also wieder einmal gegen für die Tag Team Titel besser gesagt, konnten da allerdings nicht wieder gewonnen werden, zusammen mit Edge gegen eben La Resistance. Ein bisschen schlechter gewesen insgesamt das Match da, nur 2 Sterne hat das damals bekommen, aber ja gut, das wichtigere Match ist ja besser gewesen, kann man da zu seiner Verteidigung sagen, und ich denke mal, dafür wird es auch nicht an ihm oder unbedingt auch nicht an Edge gelegen haben, dass da jetzt dieses Match da untergelitten hat. Die Tag Team Division hat ja jetzt nicht so unbedingt solche Banger so an Matches zu dieser Zeit. Meine öfter mal so die ne, 2-3 Sterne höchstens Region.
Ja.
Und deswegen, da hat auch gar keine Kritik. Deswegen, danach fragt man sich natürlich wieder einmal, wie geht es diesmal weiter? Ne? Ist es ähnlich wie nach WrestleMania, dass dann es halt nochmal zu einer zweiten Chance, in diesem Fall für Kane dann so kommt? Oder hat der es dann wieder irgendwo anders Story-Ideen sozusagen, oder hat man Story-Ideen für ihn irgendwo anders? Dann blieb erneut dann wieder die Frage, ja gut, Chris Benoit ist neuer Herausforderer, wieder einmal ein alter Herausforderer vielleicht, oder könnte man das irgendwie anders regeln? In diesem Fall entschied sich WWE dann dafür, dass es eben die Variante eines älteren Herausforderers wird und es sich mal wieder um die Nase handelt. Triple H, nichts Neues, quasi im Westen nichts Neues, dass sich mal wieder Triple H in so ein Titelgeschehen dann so mit einmischt oder wieder einmal mitmischen möchte. Es war dann alles noch so ein bisschen, kann man sagen, fast um den Titel gesehen im Hintergrund gelandet, weil nämlich ein gewisser anderer Mann namens Eugene sehr große Beteiligung halt auch an dieser Story hatte. Gerade eine Story mit Triple H, die da so ja, am Laufen hatte, kann man sagen, ne? Die er da so hineinversetzt war. Und Chris Benoit, der natürlich auch vorher schon mal ein bisschen Kontakt mit Eugene quasi hatte, in der Fehde mit Kane, dass es nämlich zu einem Match kam zwischen Kane und Eugene, und bevor dieser ihn da verletzen konnte, hat er, glaube ich, so einen Tombstone auf dem Stuhl geben oder sowas. Und da hat dann Chris Benoit schon mal den Save für Eugene gemacht. Deswegen, da gab es dann schon mal so ein bisschen so eine Connection, kann man eigentlich sagen. Und so war das dann halt so ein bisschen auch so in diese neue Story so mit reingeflossen. Und dadurch, dass halt Triple H und Eugene so die Story miteinander hatten, so ging es dann, ja, in diesem Three-Way, kann man sozusagen sagen, ohne dass Eugene natürlich ein Gegner da mit um den Titel wäre. Das war jetzt hier nicht so ein Triple Threat oder sowas, sondern er kam halt immer wieder zu Vorschein, ne? Und hat sich dann Segmente, gab es dann vielerlei mit Triple H und ich kann mich noch an eine Folge erinnern, wo sie dann irgendwie beide gemeinsam in so einer Hüpfburg waren. Und das ist auch so ganz, also so typische verrückte WWE-Ideen, die es gerade auch um Eugene natürlich des Öfteren dann so gegeben hat. Und ja, so kam man dann halt letztendlich in dieser Story ein bisschen zum Vengeance Pay-Per-View. Und ja, also wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob die jetzt noch irgendwelche genaueren Details da so in den Kopf kommen, die du noch so behandeln wolltest. Aber ich hatte jetzt nicht mehr so die große Erinnerung jetzt an die Story an sich, ne? Mehr so an das Match, was auch wirklich immer wieder in Triple H-Natur ein relativ langes war, in der knappen halben Stunde fast.
Ja.
Und ja, also natürlich jetzt auch wieder einmal kein schlechtes, ne? Gerade Chris Benoit natürlich auch immer wieder brilliert, was dann so seine Matches angeht. Ne? Wie wir ja schon eingangs gesagt haben, ne? Zwar kein Mann der großen Promos, aber auf jeden Fall ein Mann der guten Matches. Also es gibt ja immer so eine Handvoll von Leuten, ne? Ob es jetzt eben Shawn Michaels ist, Chris Benoit, so die man einfach in Matches stecken konnte und man wusste so eigentlich mindestens 3 Sterne in so einem Einzelmatch kriegst du dann auf jeden Fall da raus aus dem Kerl.
Mhm.
Und, ja.
Das stimmt, ja. Also natürlich beginnt immer so eine Übergang immer von dir zu mir immer mit so einer Zustimmung. Aber ich denke mal, wir haben da oder besitzen da recht eine gleiche Meinung. Natürlich wären wir da auch interessiert, wie da unsere Zuhörer denken. Immer wieder uns gerne mal das auch zukommen lassen, dass ihr uns da schreibt und uns über Social Media kontaktiert, über gewisse Themen halt, die wir schon behandelt haben oder die wir behandeln werden. Ja. Das Match hat wirklich überwiegend halt von dieser Eugene-Story gelebt. War, wie du schon sagst, verrückte Ideen, aber ist halt da in diesen Anbetracht halt interessant gewesen. Ist mal was Neues.
Mhm.
Ich war nicht davon abgeneigt, also von dem Ganzen. Klar, es kommt schon so ein bisschen unglaubwürdig, ne? So halt jemand mit einem, also mit irgendeinem Syndrom, hat
er gesagt. Ja,
ne? Also kein Daumensyndrom.
Nee, ich glaube auch nicht. Aber ich finde es auch nicht hundertprozentig sicher, ist dann irgendwie ja, ADHD oder wie es immer heißt.
Ja.
Irgendwie sowas.
Ja. Ne, halt. Ja, genau.
Also, das ist auch nicht despektierlich, wenn ich hier so irgendwie sowas sage, aber halt, ja.
Da, dass wir nicht
da. Man kennt sich da jetzt medizinisch jetzt nicht so aus, was da jetzt so die genaue Bezeichnung war.
Richtig. Ja. Chris Moore hat da auch wiederum den Titel erfolgreich verteidigt, aber man wollte hier ihn dann gegenüber einem Triple H natürlich nicht zu stark darstellen lassen. Und da musste natürlich auch wieder das totale Eingreifen von Eugene und ein totales Chaos enden. Und das Ganze sollte sich dann 2 Wochen später bei einem Rematch in einem Iron Match auch wieder zeigen. Da ist natürlich auch wieder die Frage so, Triple H war der Herausforderer, warum gibt es da nochmal ein Rematch? Ich meine,
ja, so. Kane hat kein Rematch bekommen,
beispielsweise. Ja, eben, ja, genau.
Das ist dann mal wieder Triple H, der da durchkommt, der Hinterhalte.
Ja, wie er halt seine Backstage machte, die er da losließ. Da gab es aber auch nicht mehr wirklich viel Zeit, oder die Zeitspanne war nicht mehr wirklich groß bis zum größten Event des Sommers, das SummerSlam. Und dann dachte man sich auch, okay, schon mal geht's. Hat sich da eine Zeit, also eine Pause genommen. Edge hat mir eben gerade so ein bisschen halt gemunkelt, aber der war auch zu dem Zeitpunkt halt Intercontinental Champion. Chris Jericho Face, ne? Triple H hatte man jetzt halt schon durch. Da ist halt so ein bisschen auch wieder die Frage, ne? So, wie sieht's aus? Wer macht das Rennen halt, ne? Und ja. Wie gesagt, der Kader damals nicht wirklich so sehr besetzt, dass du sagen konntest, okay, es gibt jetzt einen potenziellen Herausforderer, ne? Christian in einer sehr guten Fehde mit Chris Jericho, auch aus dem Sortiment genommen, in Anführungsstrichen, durch eine Verletzung. Ja, es wurde dann wieder dasselbe Schema angebracht, Battle Royale. Wie du schon meintest, man kann auch dann gewisse Alternativen dazu machen. Battle Royale macht Spaß, ne? Aber wie gesagt, immer wieder so denselben Verlauf zu bringen, ist auch einseitig.
Eben.
Es sollte kein geringerer als jemand sein, der natürlich bis heute immer das noch anbringt, dass er der jüngste Weltschwergewicht-Champion ist. Und zwar ja, jemand, der noch sehr präsent ist und der uns, denke ich mal, noch in 10 Jahren erhalten bleiben soll mit Randy Orton. Der war damals noch in der Zeit von Evolution, verlor seinen Titel im Vengeance Pay-Per-View-Match gegen Edge und ja, gewann die Battle Royale und war dann so der überraschende Herausforderer, wo natürlich man sich dann noch denkt, okay, Orton hat irgendwo sein, ich will mal sagen, sein Coming Out bei Backlash gehabt, aber das im Sinne von sein Coming Out als Main Eventer, weil er sich dann natürlich dann in diesen heftigen Hardcore-Match dann noch gezeigt hat, so ich bin dazu fähig, halt mit im Main Event stehen zu können. Und das war so seine erste Bewährungs-, also nach der Sache seine Bewährungsprobe. Die restlichen 1, 2 Wochen kam da nicht wirklich mehr viel zu dem vierten Aufbau. Also die traten nochmal in einem Tag Team Match aufeinander. Das wurde dann halt mit einer KO von Orton entschieden gegen Benoit, den er dann auch gepinnt hat. Also auch hier, normalerweise macht man es ja immer so, der die Oberhand hat kurz vorm Match, ist dann halt meistens der da verliert. Und ja, überraschenderweise hier setzte man das auch gleich als Main Event an. Vielleicht, weil mit Undertaker gegen JBL, halt was das SmackDown Main Event war, man sich ja nicht drauf einlassen wollte, so den Pay-Per-View enden zu lassen. Man hat es dann mit den beiden getan. Also vom Singles-Match her würde ich wirklich für mich sagen, halt Benoits, also mein Lieblings-Match von Benoit. Bei vielen anderen Matches tue ich es mir immer so ein bisschen schwer, dann halt immer Benoit. Also wrestlerisch ist ja kein Anzweifeln, aber trotzdem irgendwie ist das dann wieder so ein bisschen einerseits in die Länge gezogen, andererseits dann auch wieder zu sehr diese Griffe und so, wo
Ja.
ich selber nicht der Fan davon bin.
Man hat auch manchmal so, sorry, dass ich unterbreche, aber man sagt manchmal so, ich zumindest persönlich, kann ich jetzt natürlich nur von mir sprechen, den Anschein, es gibt halt immer natürlich so, ja, deswegen heißt es ja Signature Moves, ne, so also die Aktion, die man so in den meisten Matches dann so hat, ne, aber da kam es dann auch manchmal bei so, bei Bonmar so ein bisschen so vor. Er workt dann halt diese Dinge dann so ab, als wenn er da so eine Checkliste hat. Und
Genau.
okay, jetzt die German Suplexes habe ich jetzt schon mal wieder gemacht. Ne? Jetzt kommen wir erstmal wieder mit so diesem, so keine Ahnung, Rear Naked Choke oder sowas, ne? Also auch abgehakt. Und das wird dann einfach so in diesem Match immer so abgearbeitet. Und dann ich so halt an manchen Stellen dann schon, okay, diesen Move hat er jetzt noch nicht gemacht. Also es ist bestimmt noch nicht gleich das Match vorbei. Also nach dem
Ja,
Motto, und dann weiß man
stimmt.
halt schon so ein bisschen, okay, so 5 Minuten geht es auf jeden Fall hier noch weiter oder
Ja.
sowas in der Richtung. Und da wird es jetzt keinen überraschenden Sieger hier schon so geben, auch wenn es dann vielleicht schon mal wieder so ein schnelles Roll-Up sieht oder so, was dann halt bei 1 oder 2 dann schon mal so ausgekickt wird und so. Und ja, das ist dann auch mal so ein bisschen bei mir gewesen, weswegen ich dir auch halt mal wieder so zustimme, was dann halt bei vielen Matches, Einzelmatches vor allem, von ihm dann so überwogen hat, wo ich mich dann, ja, wo man sich dann manchmal so gar nicht so, wie will ich das sagen? Man hat sich nicht, man war nicht so hundertprozentig drin, so in dem Match. Oder
Ja.
ich war nicht hundertprozentig drin in dem Match
Ja.
und konnte dann halt nicht so genießen, wie jetzt beispielsweise bei diesem Match hier. So, da war es halt wirklich mal so anders gelöst und halt auch ja, besseres Booking von dem Match, wenn man das so nennen kann. Und habe mich auf jeden Fall, wie viele andere, auch überzeugt an dem Abend.
Ja, totaler Überraschungseffekt dann auch natürlich, dass das Orton hier gewann mit, denke ich mal, so den allerersten Mal, wo es so mit dem RKO Out of Nowhere kam.
Stimmt.
Und dann natürlich zum jüngsten Weltschwergewicht-Champion bis heute gekürt worden ist, was die WWE angeht. Also es gab wirklich keinen, der jetzt irgendwie jünger als 24 war und Weltchampion wurde in der WWE. Gute Wahl. Orton ist bis heute immer noch präsent. Der größte Star momentan.
Auf jeden Fall.
Und damit ist natürlich das Ganze auch langsam zum Ende gekommen, was Benoit angeht. Knapp bis halbes Jahr, 5 Monate, in dem er den Titel hielt. WWE hat da wirklich sehr an ihn gesetzt oder auf ihn gesetzt. Und man hat da nicht mehr wirklich viel gemacht mit seiner Rematch-Clause. Die hat er gleich bei der nächsten Raw-Folge halt eingelöst. Orton hat ihn verteidigt, wurde dann von der Evolution attackiert und ja, das rief dann halt dann wiederum den in einem Programm auf und Benoit verschwand dann auch erstmal eine Zeit lang ja, im unteren Geschehen, in der Uppercut. Ja. Fazit so im Großen und Ganzen.
Ja, letztendlich kann man sagen, man hört ja immer auch, ich zumindest immer mal viele, ja, nicht unbedingt Beschwerden, aber halt so schon darüber, dass halt immer so ein bisschen der Titel an sich da so ein bisschen ins Hintertreffen so geraten ist. Ne? Gerade weil zum Anfang, da hat man eher so diese Story zwischen Triple H und Shawn Michaels im Fokus gehabt. Dann auch beispielsweise in der Fehde gegen Triple H, zwischen ihm und Benoit, meine ich. Gab es natürlich dann einen Eugene, der immer wieder dann so ins Rampenlicht so mitgetreten ist. Ne? Das hat er dann so schon so ein bisschen darauf der Fokus lag, gefühlt zumindest, dass man auch auf jeden Fall einige Wochen hatte und sich so dachte, okay, das Benoit so ein bisschen so das fünfte Rad am Wagen, so quasi, ne? Obwohl er ja so der Champion ist und das halt eigentlich so ein bisschen ja, anders hätte dargestellt werden können. Aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, fand ich die Titelrede eigentlich trotzdem unterhaltsam. Ne? Also es war. Waren gute Matches, die halt daraus vorgekommen sind und interessante Story-Aspekte, auch gerade halt eben mit dieser Verrücktheit, die also Eugene so mitgebracht hat und wie das dann alles so gelaufen ist. Klar war es natürlich auch so ein bisschen overbooked dann, ne, aber das alles mal so dahingestellt. Geht jetzt nur so allgemein um diese Titelregentschaft, nicht, was ich da jetzt vielleicht an einzelnen Matches so immer ändern würde oder sowas. Und ja, natürlich auch, wie du schon gesagt hast, sehr überraschend, wie das Ende dann gekommen ist. Aber es war gerade für uns, denke ich mal, so Orton-Fans, ne, natürlich auch nochmal so eine, ja, wie man in Englisch schon sagen würde, so eine Cherry on top, ne, also nochmal die Kirsche so oben drauf, dass halt eben er dann da wirklich zum youngest World Heavyweight Champion der Geschichte werden durfte. Und ja, so dann halt diese Titelregentschaft ihr Ende fand. Das ist auch, denke ich mal, also das, der Anfang und das Ende für mich persönlich so die Sachen, an die man sich so am meisten daran erinnert. Und zwischendurch hat es dann leider so, muss man sagen, so ein bisschen so diesen Hänger dann so drin gehabt, ne, dass man nicht sich immer so hundertprozentig da an so Geschichten so erinnert. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr so richtig vor Augen gehabt, dass es da so diese Fehde gegen Kane so richtig gegeben hat, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also klar, man wusste, die stand sich da bei dem Velvet Blood Pay-Per-View gegenüber, wenn man auch schon mal den Pay-Per-View logischerweise mal gesehen hat, ne? Aber halt auch von der Story so. Ist jetzt nicht so viel hängen geblieben. Ne? Es gab da so eine richtig gute Kane-Promo, wo er noch so meint, dass so Benoit jetzt seinen Traum lebt und Kane seinerseits lebt einen Albtraum und dies und das. Und es war ganz cool von ihm rübergebracht. Ne? Und es sowieso immer dämonisch, dass er rüberkommt in dem roten Licht und all sowas. Und das ist immer ganz cool. Aber die größten Erinnerungen halt sind am Titelgewinn quasi, der Nacht bei WrestleMania. Und wie es dann noch da in dem Triple Threat-Match auch in Richtung Backlash weiterging. Und eben im Titelverlust gegen Orton mit dem absolut geilen SummerSlam-Match. Übrigens 4,25 Sterne von Dave Meltzer. Also auch wieder mal sehr hoch angesiedelt. Verdienterweise, muss man natürlich sagen. Und ja, also das sind so die größten Punkte, die man da noch für mich so rausstechen. Und insgesamt, die Frage war nach dem Fazit, da würde ich einen Daumen hoch geben.
Dem schließe ich mich an. Eine Titelregentschaft, also das war wirklich seine einzige, leider,
Ja, schon leider.
Also World Title Reign. Aber ja, ich würde da auch mitgehen. Also man hat ihn sehr gut etabliert, man hat ihn believable gebracht. Ne? So, das schafft man halt heute irgendwie ganz schwer. Ja, hin und wieder halt auch mit den interessanten Stories, wie halt das mit HBK und Triple H. Und ja, und klar, das, was ich eben gerade auch erwähnt habe mit Eugene, auch schon interessant gewesen, halt etwas mal was Neues, weil das hat auch die WWE nicht so angebracht, jemanden mit so einem, sag ich mal, mit so einem speziellen, mit so einem speziellen Charakter halt in die Main-Event-Szene zu haben. Ja, und dann halt, wie du schon sagtest, ne, dann wiederum so Sachen, die man nur zum Übergang benutzt, wie halt das mit Kane. Und wo wir gerade von Kane sprechen, liebe Zuhörer, um den wird sich dann in der nächsten Folge ja drum drehen, wenn man das, wenn ich das so richtig ausgesprochen habe. Nicht seine komplette Zeit in der WWE, aber seine Zeit im Jahre 2003. Da wurde er demaskiert und wir sprechen dann in die oder beziehungsweise über diesen Zeitraum und dann halt ja der Verlauf im Jahre 2003. Wir sind am Ende angelangt. würden gerne auch wissen, wie eure Meinung zu dieser Regentschaft von Chris Benoit ist. Ist es jetzt die zweite Nacht John Cena in der Ruthless Aggression Era Zeit, die wir behandelt haben, und dann wird auch dementsprechend in der kommenden Zeit auch noch mehr kommen. Und mit den Worten, denke ich mal, verabschieden wir uns von hier aus für die heutige Folge. Ja, hoffen, dass sie euch gefallen hat. Freuen uns natürlich da über Resonanz, Kritik, ne, positiv, negativ, um uns weiter zu verbessern, weil das Ganze Spaß macht und wir auch halt eine Entwicklung sehen. Und damit verabschieden wir uns aus der Zeitraffer oder aus dem Zeituniversum der Ruthless Aggression Era und holen euch dann wieder nächsten Donnerstag ab.
Genau, auch von mir nochmal auf Wiederhören und wünsche euch wie immer natürlich eine angenehme Woche und bleibt gesund, ne? Immer das Wichtigste.